aus dem wahrscheinlich bekanntesten Schlafsack in ganz Baden-Württemberg. Jo, genau, sie hocken immer noch da drin. Hier sind Philipp und Micha mit Bissle Meh, der schwäbische Podcast aus dem Schlafsack. Während andere mit Hightech-Mikrofone in schicke Studios hocken, hocken die zwei unter dem Schlafsack aus den 70er. Warum? Weil sie es kennen, weil der Ton einfach besser wird und weil es halt ein bisschen mehr Spaß macht. Jede Woche schwätzen sie über den ganz normalen Wahnsinn vom Alltag, über Dinge, wo sie aufregen, zum Lachen bringen oder einfach komisch braucht, sie aber trotzdem drüber schwätzen. Eine bunte Mischung aus Beobachtungen, Halbwissen und Meinungen, nach denen eigentlich niemand gefragt hat. Also mach's dir bequem, Reißverschluss zu, Ohren auf und viel Spaß mit der aktuellen Folge von Bissle Meh.
So, hallo, Bissle Meh. Philipp, letzte Folge vor unserer wohlverdienten Sommerpause. Und heute darf man meinen Gast bei uns begrüßen.
Ja, also bevor wir die Handwerker, unsere Handwerker für den Abend beschlossen.
Wir machen es früher.
Früher und fangen dafür aber dann auch wahrscheinlich mit der Ausschule an. Gucken wir mal.
Ja.
Letzte Folge haben wir ankündigt, dass wir einen Gast wieder haben. Und zwar heute bei uns, ich lese mal vor, geboren im Schwabenland, er ist Europameister 2016, Bronzemedaillengewinner Olympia 2016, EHF-Pokalsieger, über 140 Länderspiele, über 370 Bundesligaspiele, 17 Jahre Profi-Handball, heute Unternehmer, Speaker, Autor. Herzlich willkommen, Martin Strobel.
Schön, da zu sein.
Martin, bevor wir loslegen, wir haben uns eingangs vorher im Vorgespräch ein bisschen diskutiert, denn Micha war mal begnadeter Handballer. Wir haben uns ganz kurz überlegt, ob man heute irgendwie so eine Art Trainingseinheit am Anfang macht. Aber naja, ich glaube, das Talent ist einfach bei Micha eh zu da.
Lass mich sagen, ich bin jetzt ein Alter kurz vor 50. Es ist natürlich auch körperlich nicht mehr so viel Bing wie früher. Ich wurde auf jeden Fall eine Ziel und wurde ich, glaube ich, mal Meister. Kann es aber nur ganz sicher sagen, es gibt ein Bild mit dem Pokal.
Das ist schon mal gut.
Weiß es aber nicht, ob das ein einfaches Turnier war oder Meisterschaft. Ich sage nur Meisterschaft, also eine Ziel und habe ich aufgehört. Wie ging es bei dir los? Hast du, glaube ich, in deiner Ortschaft war Handball schon Fokussportart, kann man sagen, aber es gab nicht viel anderes. Bist du deshalb zum Handball gekommen? Gab es andere Alternative? Wie ging es los bei dir, Martin?
Alternativ los war das damals. In der Ortschaft, wo ich aufgewachsen bin, gab es tatsächlich nur Handball. Also es gab den Sportverein. Der Sportverein hatte eine Abteilung mit Kinderturnen. Dann gab es so Frauengymnastik, glaube ich. Männergymnastik auch. So war immer so Freitagabend, weil ich da weiß, war ich mein Vater immerhin. Und sonst gab es halt hauptsächlich die Handballabteilung. Und da ist man dann halt hingegangen. Also da ist man den Geschwistern, den Großen gefolgt. Wir haben direkt gegenüber vom Sportplatz gewohnt. Also da war die Halle, das war alles so ums Eck. Also eigentlich so richtig gefragt, wo ich da hin will, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber du bist da einfach mitgelaufen.
Also das heißt, alternativlos bei dir im Heimatdorf. Dann entwickelt sich das ja weiter. Gab es da eine Zeit, wo du mal dachtest, Handball ist vielleicht doch nichts für mich? Oder war es noch, oder ab wann war es klar, dass es wirklich, dass man auch sagt, du hast Talent? Dass man vielleicht wirklich halt mal fragt, da steckt mehr dahinter und wie jetzt alle mir mal als Kinder irgendwie mal angefangen haben, zum Morgen Sportarbeit zu probieren und sicherlich auch ganz viele, Philipp, der schon mal alles macht.
Ich habe echt mal alles gemacht und mache teilweise halt noch alles.
Du bist bald
alles
und du bist ja, bei dir hat ja nichts richtig funktioniert, also bist du ja Profibauer.
Das war natürlich immer ein großer Traum. Ich glaube, weiß nicht, ob man das mit diesem typischen Fußballer-Traum, wo es ja, sage ich mal, heutzutage vor allem nach wie vor bei den Kids gibt. Ich glaube, es gibt leider nach wie vor noch wenig, die sagen, ich will Handballprofi werden. Sicherlich mehr wie damals oder früher, aber war das bei dir, gab es bei dir einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt werden oder gemerkt hast, ich könnte das werden?
Also hätte man mich mit 8, 9 gefragt, Handballprofi, da hätte ich wahrscheinlich mal gewusst, was heißt das genau? Also weil das war ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so entwickelt. Müssen wir jetzt mal recherchieren, aber ich glaube, die Handball-Bundesliga, wie viele Profis hatten die tatsächlich zu der Zeit? Also das war ja eine andere Hausnummer. Für mich stand immer im Fokus, ich habe Spaß, den Sport zu machen, vor allem Spaß, mit meinen Kumpels den Sport zu machen, weil das hast du dann halt, wenn es nur eine Sportart gibt im Verein, dann sind da halt alle, mit denen du dich eigentlich auch gut verstehst. Und deswegen war das eigentlich so der Hauptfokus und Ich bin halt auch immer meinem größeren, meinem älteren Bruder nachgeeifert, wollte, das hat mich schon so angetrieben, immer zu sagen, ich will das eigentlich erreichen, was er auch erreicht hat auf einer gewissen Ebene. Und so ein Zeitpunkt, also Zeitpunkte, wo ich sage, boah, ist nichts mehr, das gab es eigentlich gar nie. Also ich bin nie in den jungen Jahren hingekommen und gesagt, boah, ich habe keine Lust mehr, weil es immer irgendwie weiterging. Also da kam eine Sichtung, dann kam, boah, nächstes Jahr kommt, könnte das passieren. Also es war immer so, geht noch was, kommt noch was, spannend, weißt du, so eine spannende Zeit. Und klar, ob das dann irgendwann mal in die Leistungsrichtung ging, ich sag mal, erste Sichtungsturniere, okay, dann wurde ich eingeladen. Regional, bezirksmäßig, dann natürlich, wo es dann Richtung Verband, Württembergischer Verband ging, habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon mal die nächste Stufe. Und wo man halt auch einfach gemerkt hat, okay, du bist gut, weil du auch in dem Bereich dann einfach gegenüber den anderen sehr gut warst, hat sich das dann schon auch rauskristallisiert. Aber das, da bist du dann so 12, 13, 14. Aber selbst dort hast du noch nicht, ey, ich will jetzt Profi werden, sondern immer noch, da ist eigentlich der nächste Schritt, besser zu werden, coole Spiele zu spielen. Und klar guckst du Nationalmannschaft, aber der erste Punkt war irgendwann mal vielleicht mal Bundesliga tatsächlich irgendwas mal zu spielen. Ja.
Okay. Also ich darf ja verraten, der Martin und ich kennen uns seit Realschulzeiten. Wir waren mal in der Parallelklasse, bis ich gemeint habe, ich muss eine Ehre um die Drehe. Dann war das vorbei. Wir haben aber in der Realschulzeit solche... Ja, das war so Schulauswahl. Teilweise, glaube ich, also ich kann mich noch erinnern an irgendein Turnier in, war es Kodau Östringer oder irgendwo da in der, Schutterwald.
Ach, das jetzt nicht so.
Also ich kann mich nur.
Ja, Schutterwald war Bundesliga.
Das war mein Highlight. Das war das Highlight. Mit der
genau, aber da kann ich mich noch dran erinnern, da war dein Bruder auch dabei. Die war damals so die Altersstufe von meiner Schwester.
Ja, genau.
Und das war echt immer cool und da hat man natürlich gemerkt, dass ihr beide ganz andere Hausnummer sind und dann hat man, glaube ich, auch mal in der Jugend noch irgendwie gegeneinander gespielt, kurz bevor ihr dann den Wechsel nach Balingen gemacht habt. Da hast du als Gegner natürlich gemerkt, das ist eine andere Nummer. Und dann kam der Wechsel ja irgendwann in die, ich glaube, es war die JSG Balingen-Wölschütte damals.
Genau, ins A-Jugendjahr, ja.
A-Jugendjahr. Und da, glaube ich, ging es dann schon los Richtung...
Ja, ging schon ein bisschen früher tatsächlich. Ja. Also man muss dazu sagen, im Sport und natürlich kannst du dir auf die Fahne schreiben, ich will Profi werden, im Fußball, was auch immer. Aber so mit dem Rückblick auch in ganz andere, also auch bei anderen Spielern und wenn du so Karrieren anschaust, es gehört schon auch immer irgendwo ein gewisses Glück, Schicksal, egal wie du es nennen magst, einfach dazu. Bei mir, bei uns war es schon so, dass dieser Zusammenschluss damals aus zwei Vereinen wie Balingen und Waldstätten, wo dann dazu geführt hat, dass aus der Regionalliga-Mannschaft damals was entstanden ist, wo gesagt wurde, okay, wir steigen, wir wollen aufsteigen. Natürlich, ich sag mal, ein deutlich professionelles Umfeld dargestellt hat, wie das, was wir in Rottweil irgendwo hatten. Und tatsächlich bin ich dann schon, um einfach in der Förderung drin zu bleiben, immer mit, ja, schon 15, glaube ich, 15, 16, immer die Jahre einmal, zweimal die Woche ins Training rübergefahren. Und wir haben dann einmal die Quali nicht geschafft hier und dann war klar, okay, jetzt muss ich wechseln. Und deswegen war das dann mein erstes A-Jugendjahr tatsächlich, aber gleichzeitig 17, genau. 17, konnte aber dann gleich schon den Sprung in die erste Mannschaft machen und in der zweiten Liga quasi spielen. Und das war natürlich dann einfach war schon anspruchsvoll. Aber hat mir natürlich in meiner Entwicklung extrem viel gebracht. Die Phase zwischen 16, 17, 18, wo du einfach machen konntest, durftest Fehler machen, trotzdem gegen gute Gegner spielen. Also alles war irgendwie dabei. Und das natürlich, ich sag mal, 20, 30 Kilometer vor der Haustüre.
Ideal. Micha, zu dem Zeitpunkt war es bei dir schon lange rum.
Da war ich schon lange durch. Also 10 und war ich wieder 13.
So,
78 geboren, also es war dann 1991. Nee, da war ich, zu der Zeit war ich dann im Fußball, wenn man das durchtestete. Also bin ich da richtig.
Ja, das war, also sag mal, bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Gut, ihr hattet andere Möglichkeiten, aber bei uns ist auch, also meine Mutter oder so, die hätte nie uns wahrscheinlich nach Zimmern oder so gefahren zum Fußball, wenn wir das hättet wollen. Also wenn wir es extrem gewollt hätten, wahrscheinlich schon, aber der Gedanke kam gar nicht auf. Irgendwie kickt haben wir genug auf dem Sportplatz mittags und dann ging es abends ins Training.
Ja, ja gut, also, ich glaube, das kann ein Vorteil sein, im Nachblick so, weil bei uns gab es schon immer Fußball, Handball, Tennis, also sagen wir so, das sind so die drei Hauptsportarten, wo dann Betriebe würdet. Und dann hast du natürlich Optionen dahin, dorthin.
Aber ich denke, manchmal gibt es dann ein das Problem, dass du irgendwann mal ein Problem kriegst, zumindest irgendein Verein mit Jugend, weil sich so relativ aufsplittet. Man darf wieder bei dir SV Bosesager steht in Wikipedia. Wenn du natürlich so einen Ort hast, wo sagen wir, einfach der Handball stark ist, dann gibt es natürlich auch was her. Also letztendlich, ich glaube, sitzt dann auch in der Stärke, auch in der Liga, wo Hause gespielt hat, oder Hause war immer ein Begriff für Handball.
Mhm. Ja, absolut.
Aber wenn es Ort relativ überschaubar
ist. Es war immer so, wo jemand spielt gegen Hause. Es war schon in der Jugend. Das war tatsächlich so, weil, also wenn man dann mal das Glück hatte, eigentlich auch gegen sie zu spielen, weil in der Regel war es immer dann höhere Jugend. Und dann ging es bei den los, zweite Liga-Zeit, relativ jung, mit 17.
Ja.
Wie ist es denn gerade, Schule, Ausbildung? Oder?
Läuft alles nebenher. Ja, also ich habe Realschulabschluss gemacht, bin aufs TG dann. Das war schon eine intensive Zeit, weil da ging ja dann das ganze Thema U18, U17 eigentlich auch so richtig los. Ich habe ja alle U-Mannschaften vom Deutschen Handballbund irgendwie durchlaufen mit Lehrgängen und da bist du ja echt viel auch weg und viel unterwegs und das muss alles irgendwie parallel funktionieren. Und Vater, ich weiß, das hat erst vor 2-3 Jahren nochmal einen Lehrer, wo ich getroffen hatte bei einer Veranstaltung, gesagt, das wusste ich damals gar nicht. Der hat erzählt, dass mein Vater irgendwann mal bei ihm auftaucht ist und hat gesagt, also nur freigeben, also zu irgendwelchen Lehrgängen, wenn hier klar ist, dass die Noten passen. Ja. Und das war schon immer der Hauptfokus, deswegen Schule gut zu Ende machen. Ich wollte auch immer unbedingt das Abitur. Ja, Schule am Anfang war nicht so easy manchmal. Also gerade so 7., 8. Klasse, da gab es mal so eine schwierige Phase. Hab mich dann aber irgendwie wieder gefangen und...
Nachdem das Leben dann weg war,
ist es. Ja, genau. und dann ging das eigentlich gut, haben so ein gutes Abi gemacht. Aber es lief alles nebenher. Also du musst auf den Auswärtsfahrten deine Sachen dabei haben, lernen, dem immer wieder die Sachen holen, nacharbeiten, Arbeiten nachschreiben, mein Abi habe ich gemacht, wo wir damals aufgestiegen sind, also das...
So, dann nach dem Abi, dann warst du aber Vollprofi, oder?
Also man muss das unterscheiden, was ich glaube, das kann man auch mal so sagen, dass viele denken immer, Profi heißt sofort, jawohl, da ist jetzt die Kohle im Spiel, wie auch immer. In dem Bereich, ich glaube, heute ist es anders, ja, da kriegst du schon auch ein gewisses Gehalt etc., das ist aber auch immer wieder unterschiedlich, wo spielst du, welche Vereine und so weiter. Damals war es halt einfach so, du hast zumindest mal eine Art Arbeitsvertrag, ja, wo du eine Aufwandsentschädigung irgendwo hattest, aber warst halt trotzdem versicherungstechnisch abdeckt. Und das war eigentlich so das Hauptthema. Aber von den Umfängen her natürlich wie ein Profi. Wir haben dann angefangen, ab dort auch morgens zu trainieren. Also das heißt, da wurden die Strukturen doch nochmal angezogen und ja.
Okay, das heißt aber, weil jetzt ist dann die Phase, du hast das Abitur gemacht, kam dann nur Zivildienst?
Musste ich nicht machen, weil ich habe einen Bruder und habe noch 2 Halbbrüder, die aber dann als richtige Brüder zählen und dann war ich der 4. Sohn und dann gab es einen Brief vom Vater, der einen weggeschickt wurde und dann war ich nicht mehr bei der Musterung. Also dann gleich angefangen nach dem TG in Albstadt Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, allerdings nur 2 Semester. Das erste Jahr war noch okay, dann waren die Klausuren echt ein bisschen heftig und dann steigen wir auf und dann kam alles irgendwie zusammen. Dann hätte ich in einem Jahr, glaube ich, 17 Klausuren schreiben müssen. Und
nebenbei noch ein bisschen Handballspieler.
Nebenbei ein bisschen Handballspieler, richtig. Da muss man fairerweise sagen, es gibt dann doch noch auch Menschen, die sowas dann auch sehen. Da kam damals der Dekan auf mich zu und hat gesagt, ja, Strobel, also mal sprechen wollen. Sie haben jetzt auch andere Qualitäten und Talente und muss man sich schon fragen, wo setzt man die jetzt ein und was ist wichtiger, weißt? Und wenn man die hat, dann sollte man vielleicht auch jetzt in der Phase die auch nutzen. Und vielleicht ist dann Vollpräsenzstudiengang halt nicht das, was es braucht. Ja, vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Und da war ich echt dankbar, dass die so in Anführungszeichen offen waren. Und dann haben wir gemeinsam geguckt, was gibt's alles. Und dann gab es einen Studiengang für Spitzensportler. Der hat sich damals gerade so neu entwickelt. Da gingen dann die ganzen Fernkurse und so los an der Fachhochschule in Ansbach, wo du auch wirklich nur als Sportler, Kaderathlet reinkamst. Und da habe ich mich dafür entschieden und das dann durchzogen.
Wie ein Fernstudium dann
eigentlich? Ja, Fernstudium mit teilweise Präsenzblöcken.
Das waren eingefasst auf deine Umstände als...
Genau, du hattest halt viel über Online-Portale, das kannst du mit den heutigen Sachen nicht vergleichen, aber mit immer mal wieder so ein, zwei Präsenztage, das konnte ich dann gut machen. Und ja.
Was mich interessiert, jetzt warst du ein Profi und das warst ja ziemlich lange. Was glaubet Fans über Profis, was überhaupt nicht stimmt? Also gibt's irgendwas, was für dich typisch ist, wo du immer wieder gehört hast, erlebt hast, wo du sagst, nee, also da kann ich mal jedem sagen, so und so ist das nicht. Ey.
Also ich sag mal so, was mir jetzt spontan einfällt, ist sowas, ist ja ein cooles Leben, zweimal einmal am Tag Training, so eine Art Lottoleben. Mhm. Ja? Und ja, natürlich gibt's die Personen, die so ein Leben dann auch so in der Art leben. Ja? Also, wenn, ja, weiß ich, ja. Aber wenn du es halt ernst nimmst und dann auch mal vielleicht die anschaust, die wirklich über längere Zeit auf dem Niveau waren, egal in welcher Sportart, die nehmen das halt schon ernst. Und dann hat so ein Tag natürlich vielleicht auch nur einmal oder zweimal Training, aber dann gehst du halt auch jeden Tag zum Physio. Dann hast du Medientermine, die du wahrnimmst. Dann hast du also ganz, ganz viele andere Sachen, die halt dann noch dazukommen. Ja, wo du dich halt dann auch mit dir selber beschäftigst und einfach alles dafür tust, dass du am Wochenende Top-Leistung liefern kannst. Ja, und dann fühlt sich so ein Tag schon aus. Das ist immer noch anders wie jetzt wahrscheinlich ein normaler Arbeitnehmer oder im Unternehmensbereich, aber es ist trotzdem, steckt was dahinter und viele sehen halt nicht, weißt, auch was dann dahinter steckt. Ich war auf von meinen besten Kumpels auf einer Hochzeit. Mhm. Und ja, da auch nur bis um 12 Uhr, wenn wir am nächsten Tag gespielt haben. Mein 30. Geburtstag haben wir einen Brunch gemacht, wenn wir mittags gespielt haben. Beim ersten Geburtstag meines Sohnes war ich nicht zu Hause. Meines ersten Sohnes. Wir kommen nachts um 5 Uhr heim, fahren Freitagmorgens los. Also weißt du, so, das sind dann oft die Momente, die du nicht siehst. Oder wenn ich jetzt das ganze Thema Doping nochmal dazu nehme, das sieht auch niemand, dass bei dir morgens um 6 auf einmal jemand klingelt und sagt, hier, Blut abgeben und Urin. Und
das ist tatsächlich so.
Das ist so. Ich musste immer über die ganze Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo ich Nationalspieler war, angeben, zu welcher Stunde ich wo bin. Jeden Tag.
Ja, weil ich habe das mal gehört, ich glaube im Harzblut-Podcast.
Ja, bei Mimi wahrscheinlich.
Ja, haben sie das auch mal diskutiert, dass das wahnsinnig ist und dass das eigentlich auch irgendwo schwachsinnig ist.
Und du bist halt ständig in so einer Alarmbereitschaft, weißt du? Ja. Du bist ja auch nur Mensch und manchmal vergisst und dann hat man halt da so, ich sag mal, die technischen Voraussetzungen haben sich ja die letzten Jahre dann auch geändert, aber am Anfang war das halt echt mühselig, da gab es so echt halb funktionierende Internetportale, Telefonnummern, die nicht richtig funktioniert haben. Wenn da was nicht gestimmt hat und du warst halt nicht da, dann ist das ein Misttest und du darfst maximal zweimal Mist haben, dann bist du 18 Monate gesperrt. Obwohl du jetzt mal noch gar nicht irgendwas Verbotenes gemacht hast.
Aber schon eine wahnsinnige Beschneidung von der Freiheit oder persönliche. Also da muss man ja schon nicht nur die Dinge, wie du gesagt hast, die Geburtstage, die du verpasst hast, sogar vom eigenen Sohn, sondern auch solche, also so ständige Überwachung, schon speziell. Und das sieht man jetzt nochmal als mir als Zuschauer, sowas sieht man natürlich nicht. Wir sehen eigentlich nur die Glanzseite auf dem Rival oder dann die Misserfolge, aber das, was im Hintergrund natürlich hat, bin ich.
Also. Ja, das sind dann so Sachen, weißt du, dann gehst du um 6 Uhr aufs Klo, um 5 nach 6 Uhr klingelt der und denkst, ja. Und dann läuft der einen halben Tag mit dir mit. Also der ist dann so lang da, bis die Probe stimmt, weil das kann ja dann sein, die ist, also hat nicht die Werte, wo die dann damit was anfangen können. Und dann ist der so lang bei dir, sitzt neben dir, ist mit dir. Also ich sag mal so, es gab coole und es gab auch Leute, wo ich jetzt sage, nee, tatsächlich. Die kamen ja dann aus unterschiedlichsten Ecken, weißt du? Also das war dann, die wurden dann so zuteilt, oftmals waren das so ältere Ärzte dann auch. Aber ja, das ist schon.
Ich habe speziellen Namen gehabt unter euch Spieler.
Nee.
Oder wie hieß denn die Herren?
Nada. Also das heißt ja Nationale Anti-Doping-Agentur und dann war halt klar, der Nada-Fuzzi ist da. Oder klar, weißt du, das ist dann auch so manchmal gewesen, gerade in Lemgo dann zu der Zeit, wenn du 6, 7 Nationalspieler vielleicht in einer Mannschaft hast, dann hat einer, war er dort und hat gesagt, bei mir war er gerade und dann alle, okay, in Alarmbereitschaft sozusagen. Und
ist so wie, Michael, bei uns, wenn, ich sag mal, einer für die Kneipe heimfährt und Polizei ist irgendwo, dann gibt oder andere Bescheid, du fährst vielleicht besser bei dir rein.
Ja, so in der Art ist das.
Super Vergleich vom Profi, halt, weil das normale Leben. Genau, wenn du jetzt gerade Lemgo ansprichst, du bist dann, also hast du natürlich so die erste sehr erfolgreiche Jahre beim HBW Cup und du hast vor Ort jegliche U-Mannschaften durchlaufen und bist dann Nationalspieler geworden. Ich glaube noch bei Balingen auf jeden Fall. Und irgendwann kam dann der berühmte nächste Schritt in dem Fall nach Lemgo. Ich kann mich nur daran erinnern, dass damals viele gesagt haben, warum nach Lemgo? Der kann doch sicherlich auch nach Flensburg, Kiel und so weiter. Was war der Ausschlaggebend und wie war die Zeit zum ersten Mal komplett weg von der Heimat auch?
Ja, also tatsächlich konnte ich es mir damals in Anführungszeichen aussuchen. Also es lagen, glaube ich, 6, so fast 7 Angebote auf dem Tisch von allen oberen. Und ich habe mich damals für Lemgo entschieden, weil ich jemand bin, der schon einen sehr starken Fokus darauf, also nehmen wir jetzt die Situation von vorher, 17, 18, wo ich wusste, dadurch, dass ich viel spielen konnte, habe ich mich eigentlich so entwickelt. So, und die ähnlichen Gedanken waren dann in dem Prozess auch da. Ich sage, okay, ich brauche Spielzeit, ich will spielen auf hohem Niveau. Das habe ich dort mehr gesehen, auch mit dem gesamten Projekt drumherum, weil einfach Lemgo, ein Traditionsverein, die wollten wieder oben anknüpfen an die sehr erfolgreichen Jahre, wo sie deutsche Meister und so geworden sind. Und das habe ich bei den anderen Vereinen nicht ganz so gesehen, weil es, ja, Kiel war damals einfach brutal, also mit dem Kader. Und heute muss ich aber auch sagen, würde ich, wenn mich jemand fragt, hey, was würdest du machen, ganz nüchtern betrachtet sagen, okay, probier's, Chance, irgendeinen Weg danach gibt's immer. Also nicht, dass es die falsche Entscheidung war, weil du triffst ja damals die Entscheidung hast du ja auf bestimmte Sachen getroffen und deswegen bereue ich das auch nicht. Aber heute würde ich tatsächlich, wenn jemand sagt, hey, ich könnte zum FC Bayern gehen oder so, versuch's durchzubeißen. Was auch immer, wenn du auf dem Top-Niveau hoch willst, dann ja. Aber ja, wir sind dann auch im ersten Jahr Zweiter geworden, klar. Also das war jetzt nicht so schlecht. Es hat dann nur der Jahre danach hat es ein bisschen gebröckelt und trotzdem war es eine sehr gute Zeit, weil ich, wie gesagt, das erste Mal alleine von zu Hause weg, 600 Kilometer, musste dann in Balingen hatte ich auch eine Wohnung mit jemandem zusammen gewohnt, aber das ist dann doch schon nochmal was anderes einfach, ja. Auch in Anführungszeichen Sprache, wir sind jetzt hier im Welbischen, im Schwaber-Podcast, ja, wenn ich da hingegangen bin und habe gesagt, in der Bäckerei, ich hätte gerne Lauge Weckle, dann ja. Hätten sie mich anguckt oder die Leono, das ist, hä?
Ostwestfalen ist es, ja.
Genau, Ostwestfalen und es war aber trotzdem eine gute Zeit also für die Lebenserfahrung, sagen wir so, ja.
Ja. Und dann kam der Step zurück, kann ich mir gut vorstellen, wahrscheinlich auch sehr bewusst, aus familiärer Sicht, oder was waren so da die Gründe?
Teils. Also,
das ist ja auch, ich sage jetzt einfach mal handballerisch, irgendwo doch natürlich wieder ein Qualitätsstück, ein Stück zurückgehen. Das sind ja schon Entscheidungen, wo man sich gut...
Naja, nee, also klar, wenn du das handballerisch siehst, haben viele gedacht, okay, Rückschritt, jetzt ist bei ihm vorbei, so auf die Art, ja, also geht er zurück und gemacht den Nest und so weiter. Für mich damals, ich hatte damals auch noch andere Optionen, ja. Für mich gab es so zwei Themen. Eins war, ich war damals selber nicht zufrieden mit dem, wie ich die ein, zwei Jahre davor performt habe. Und war auch nicht bei jedem Lehrgang dabei, habe ein, zwei Turniere nicht so gespielt oder mit dabei gewesen, wie ich es gerne gemacht habe, in meiner Blütezeit sozusagen. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich nochmal, ich sehe die Entwicklung, gleichzeitig die Entwicklung von Balingen war nochmal besser in den Jahren, also wo du einfach jetzt auch gesehen hast, ey, das geht vielleicht sogar Richtung Mittelfeld oder kann da vielleicht sowas gehen. Und dann das Projekt natürlich nochmal auf eine neue Ebene mitzugestalten, das war so ein Punkt. Gleichzeitig anders, geh nochmal zurück. Und das sage ich gar nicht so als ins gemachte Nest reingehen, sondern ich bin davon überzeugt, wenn du irgendwo bist, dich wohlfühlst, dass du dann auch in der Lage bist, daraus immer wieder rauszubrechen. Also, dass du dann eigentlich maximal leistungsfähig bist. Und es war im ersten Jahr schwierig, weil ich da viel mehr selber Druck gemacht habe. Natürlich, weil alle gesagt haben, jawohl, kommt zurück und jetzt geht's richtig ab. Und dann ging's eigentlich direkt in die Gegenrichtung. Hab mich aber auch viel wieder gelernt. Und dann war es tatsächlich aber so, ich habe dann so den ja, irgendwie die das Troffen, wo genau das, was ich eigentlich gesehen habe bei mir, durch die Leistung überhaupt wieder mich so für die Nationalmannschaft wieder empfohlen und so überhaupt dann dahin kommen, dass ich sage, okay, ich habe die Möglichkeit, die Qualis zu spielen, habe dann die Weltmeisterschaft in Katar gespielt, war ein super Turnier war und dann natürlich dann die Europameisterschaft in Polen. Und das hat damit schon auch zu tun gehabt, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich habe Europameisterschaft noch nie, also wirklich auch gar nichts.
So. Vielleicht gibt's mal einen Randsportart. Den wir wahrscheinlich auch finden, wenn das, da können wir es dann relativ schnell.
Und nur du, grüne Karte.
Sind wir Europameister Küre? Nee, aber ich glaube, das ist ja Volkstanz war damals auch nicht so weit, oder?
Ja, ich war wahrscheinlich irgendwo, also Kreis-Tanzmeister.
So, bevor wir weitermachen mit dem Handball, Martin, würden wir eine ganz kurze Zwischenrunde machen, mal vielleicht ein paar andere Sachen über dich zu erfahren.
Ja.
Ich stelle einfach Fragen und du sagst mir, was ist dir einfach ein bisschen lieber?
Ja.
Also wenn ich sage Wasser oder Wein, dann sagst du, was dir ein bisschen oder mehr drüber ist. Jetzt haben wir 50 Fragen.
Sehr gut.
Ja, früh aufstehen oder lange wach bleiben?
Früh aufstehen.
Abendessen im Hotel oder Grillabend zu Hause?
Na, Grillabend.
Training um 6 Uhr morgens oder Familienfeier mit 30 Verwandten?
Training 6 Uhr morgens.
Wäsche waschen oder Geschirrspülen?
Geschirrspülen.
Handballhart an den Händen oder Spätzleteig unter dem Fingernagel?
Oh. Ja, also aufgrund der Historie sage ich jetzt mal Handballhart. Ich bin aber tatsächlich jemand, der sehr gerne in der Küche unterwegs ist.
Das ist auch
ja.
Und letzte Frage. 2 Stunden bei uns und im Schlafsack oder 2 Stunden mit der Deutschen Bahn fahren?
Bei euch im Schlafsack.
Wärst du viel ÖPNV und
nicht dabei? Nicht mehr, ne.
Nicht mehr. Aber es schmeckt schlechte Erfahrung, oder?
Ich bin jemand, ja, also.
Du bist ja aus der Schwabenländle, mir fahrt Auto.
Ja. So, also, ich bin jemand, der wissen will, wann er ankommt, der seine Reisen klar plant und strukturiert und hab die Erfahrung gemacht, dass das oftmals dann nicht so der Fall war. Hab natürlich auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut funktioniert. Ich würde mir sogar wünschen, dass es so funktionieren könnte, weil das wäre ideal. Aber ja, ich habe so ein Leitprinzip, überlasse nichts dem Zufall. Und da kann ich dich dann...
Unterdrücklich. Flexibel.
Ja, das verstand ich komplett. Um den Schwung langsam Richtung dein, ich sage jetzt einfach mal, dein heutiges Leben zu gehen, also du hast 2016 dann Olympia Bronze gewonnen, im selben Jahr Europameister geworden. Heute bist du Unternehmer und jetzt die Frage, was war schwerer, Europameister geworden oder am Montagmorgen die erste Rechnung als Selbstständiger schreiben?
Ja, schwer war das nicht. Also das bereitet einem eher Freude dann. Ja, es war schon, man stellt sich das immer einfach vor, dass so ein Titel oder so Medaillen zu gewinnen, wenn du so ein Flow bist oder so, ja, das funktioniert. Aber wenn du dran denkst, weißt, wir waren U20, 2006 U20 Europameister und dann, klar, so junge, ambitionierte Typen, die denken, jawohl, geil, jetzt geht's weiter, weißt, zack, dann kam er aus dem ersten Länderspiel und jawohl, next, gell. Und dann kommst du in diesen wirklich professionellen Bereich und mischst dich dann nicht nur im Alter, sondern halt auch mit wirklich auf dem Top-Niveau. Und dann merkst du einfach, dass da ganz viele Nuancen einfach dafür entscheidend sind, ob du ins Halbfinale kommst, ob du einfach da ein Stück weiterkommst oder auch nicht. Und das habe ich halt ganz häufig erlebt. Und dann dauert es einfach auch eine gewisse Zeit. Und das habe ich damals, wir hatten ja bei der Europameisterschaft ganz viele Junge auch dabei, das erste Turnier, die haben vielleicht 3 Länderspiele gehabt. Und dann habe ich zu denen auch gesagt, hey, geil, ich freue mich so für euch, aber seid euch bewusst, das ist jetzt nicht so, ja, da steckt... Ihr habt das bei mir haben alle, also wir haben alle dazu beigetragen, aber das ist schon immer eine Challenge. Ja? Deswegen, wenn du dann einfach so 8 bis 10 Jahre da dazwischen siehst, kann man natürlich auch sagen, warum gab es dazwischen nichts, gab es auch seine Gründe, aber das war schon schwierig, ja, weil du einfach, das sieht man einfach im Sport, das ist halt doch immer noch Glück, Risiko, Verletzung. Also da kommt so viel einfach zusammen. Du musst das Momentum treffen, ja, einfach brutal viel. Deswegen war das schon eine große Challenge, da mal wirklich, wirklich auf so einen Punkt hinzuarbeiten. Das andere muss ich aber schon auch sagen, jetzt nach, also eine Karriere danach irgendwo aufzubauen, ist schon auch sehr herausfordernd. Ich glaube, da gibt es viele, die auch in so ein Loch reinfliegen, weil sie halt vielleicht nicht so vorbereitet haben, noch nicht klar genug sind,
kurz zum Verständnis, ja, bei dir Ende Karriere war?
2020.
Ja. Das war absehbar oder
naja,
los mit der Verletzung, glaube ich?
Oder? Genau, ich habe 2019 die Weltmeisterschaft noch gespielt, dann schwer am Knie verletzt und im Prinzip hatte ich damals das erste Mal in meinem Leben so richtig Zeit. Also wirklich nach der Verletzung war klar, ein Jahr ist jetzt erstmal, wahrscheinlich dauert es ein Jahr, bis ich wieder spielen kann ungefähr. So, und da passiert natürlich gedanklich ganz, ganz viel. Das war aber, die Verletzung war ja nicht so, dass ich sage, okay, ich muss mir was überlegen, weil ich schaff's nicht mehr zu spielen. Der erste Ansatz war ja auch wieder zu spielen, habe dann auch nochmal gespielt, habe aber dann halt immer gemerkt, je höher die Belastung war, desto mehr Schmerzen hatte ich dann immer wieder. Und dann musst du dir überlegen, ist das so, wie du Leistungssport auch denkst, fühlst, lebst, ja, weil jetzt nur zweimal die Woche trainieren und dann Hauptsache Spiel, hätte ich natürlich noch vielleicht 2-3 Jahre machen können, aber das wäre dann nicht ich gewesen. Und gleichzeitig kommt so andere Sachen dazu, Anfragen, Weiterbildungsmöglichkeiten nochmal, wo du dann denkst, okay, vielleicht ist jetzt auch so ein Momentum, wo du irgendwie was machen kannst. Ja, und so war das dann damals.
Du warst doch wie alt?
34. Ja. Und habe mich dann quasi bewusst entschieden, den Weg dann auch zu gehen. Wurde ein bisschen früher durch Corona quasi dann eingeläutet, dass die Saison quasi abgebrochen wurde im März. Und das hat es dann aber halt auch schwierig gemacht, die erste Rechnung zu schreiben. Weil natürlich ganz viel geplant war.
Ja, die erste Frage, wie war die Entscheidung, was du überhaupt machst?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also man kann sagen,
also,
ich habe was studiert, man kann was Dienstleistung,
genau.
Bekannt, Produkte, man kann unterbringen. Man kann vielleicht in der, du hast ja sicherlich auch gut in die Welt kennengelernt, vielleicht irgendwo einsteigen und so weiter.
Genau, also ein kurzer Abriss. Studium war 2015, glaube ich, dann zu Ende. Habe mich kurz danach schon auch intensiv damit beschäftigt, wohin geht's irgendwann mal. Also hast du nicht, wann genau, aber habe 2-3 Trainees und Praktikas gemacht bei Partner von uns, sowohl in der Industrie, dann auch mal in Rottweil noch bei einer Digitalagentur. Und das war dann schon auch okay, aber jetzt nicht das, wo ich sagte, hey, da hätte es bestimmt auch Möglichkeiten gegeben. Dann kam halt die Weltmeisterschaft, wo wieder so ein anderer Impuls war. Und ich war schon immer jemand, der viel gelesen hat, schon immer gerne Sachen an andere weitergegeben hat. Und dann im Zuge der Verletzung habe ich mir dann halt gedacht, okay, was hast du alles? Also erlebt in deinem Leben, was kannst du, wo bist du gut drin, wo kannst du was dazu sagen, wo vielleicht auch nicht, und so hat sich das irgendwo sortiert, dann kamen 1-2 Anfragen für Podiumsdiskussionen und so gutes Feedback und so ging es dann halt für Stück, und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist da der Spot, wo ich jetzt mal reingehe, und so hat sich das eigentlich dann entwickelt.
Ja. Gut, so rückblickend jetzt aus einer Sicht von außen, sag ich mal, war das eigentlich der logische Schritt. Also weil ich sage jetzt mal, wenn man so die Handballkarriere nimmt, dann war das ja schon auch vor allem zum Beispiel dann diese Heim-WM 2019, wo es die Verletzung gab, wo dann du damals als Zweitligaspieler, wo es vorab diese riese Diskussion auch gab, warum im Zweitligaspielen funktioniert ist. Und dann hat er relativ schnell gesagt, oh, okay, es funktioniert. Und dann warst du weg vom Fenster und das war so, ich habe so ein bisschen damals verglichen wie die Wade der Nation damals, Fußballer. So war ja doch schon medial irgendwo, oh Gott, was machen wir jetzt und wie läuft's? Und das ist das Gehirn der Mannschaft. Und du warst immer Spielmacher, du hast immer, im Handball ist es einfach so, als Spielmacher ziehst die Fäden. Immer auch von außen betrachtet ein sehr intelligenter Spieler, der genau gewusst hat, wie ich was tue und wen ich wie einsetze. Für mich war das dann der logische Schritt, was du dann unternehmerisch versuchst, da aufzubauen. Wobei, ja, die Startzeit mit Corona dann schwierig war, wahrscheinlich. Aber dazwischen, muss ich jetzt fragen, war das dazwischen oder kam das ein Tick später, dass du ein Buch geschrieben hast? Wann war der Zeitpunkt? Du hast wahrscheinlich ziemlich früh darüber nachgedacht und vielleicht auch damit angefangen. Aber wie kam das mit dem Buch?
Also das, ich sag mal so, ich habe halt auf den Auswärtsfahrten, habe ich auf den Reisen, egal wo, halt immer ziemlich viel gelesen und fand es halt immer spannend von anderen Persönlichkeiten, aber ich habe jetzt nie irgendwelche Romane oder so gelesen. Das habe ich 1-2 Mal gemacht, aber das hat mich irgendwie...
Auf jeden Fall ganz kurz Nachfrage. Ich war jetzt, glaube ich, 2-mal als Zuschauer in meinem Leben bei einem Profi-Handballspiel in eben in Bali, ja?
Ja.
Haben wir dann auch überlegt, so wenn ich so die Gegner gesehen habe, dass die da 7-8 Stunden anreiset,
ja,
mit dem Bus, Sonntagabend Spiel. Das heißt, wie war das für dich? Ist man da wirklich halt 8-9 Stunden teilweise angefahren, nachts heimkommen und morgens um 4 oder 5?
Richtig.
Also ich habe mir das gut vorgestellt, als Zuschauer, der ganze Rhythmus auf dieses Sonntagabend forciert ist, finde ich brutal.
Also ist so, ich sag mal, über die Strecken, wo wir dann auch von hier von Süddeutschland aus gemacht haben, sind wir immer einen Tag früher angereist. Das heißt, wenn wir jetzt Samstag Spiel hatten, sind wir Freitag nach dem Vormittagstraining irgendwo los oder sind noch früher los, haben unterwegs irgendwo trainiert, haben gegessen, sind dann weitergefahren. Dann ins Hotel, nächsten Tag Spiel und dann halt nach dem Spiel direkt wieder zurück, 8-9 Stunden, je nachdem. Und ja, das stellt man sich dann vielleicht als von außen betrachtet, auch, die haben bestimmt irgendwie so einen coolen Bus. Und ja, es gab schon auch Vereine, die haben echt coole Busse gehabt. Aber wir hatten jetzt eigentlich immer, egal wo ich war, einen relativ normalen. Wir hatten ein bisschen mehr Beinfreiheit, weil 2-3 Reihen weg waren. Und da bist du dann auch kreativ geworden.
Das heißt, da viel Zeit auf der Strecke.
Genau, also kreativ geworden im Sinne von, klar, was fange ich mit der Zeit an, aber auch, wie kann ich überhaupt hier schlafen? So, und ich habe mir dann irgendwann, die erste Phase bin ich mit Frank Edwin hinten, ganz hinten gesessen, da haben wir uns so eine Bier, kann ich jetzt sagen, wir durften es damals nicht sagen, wegen TÜV, weißt du. Okay. haben wir uns so eine Bierbank genommen, also wie so ein Biergarnitur. Ja. Und Frank ist ja jemand, der handwerklich und Tüftler und von der Landwirtschaft kommt, der macht dann halt. Und hat da unten die Füße abgeflext, dass sie nahe die gleiche Höhe hatte wie der Sitz. Und dann haben wir da so Schaumstoff drin drüber gelegt und hatten da schöne so Liegefläche, er vorne lang, ich hinten lang, so, genau. Das war damals und wo dann nachher ein bisschen mehr Beinfreiheit, habe ich dann irgendwo gedacht, okay, ich brauche irgendwas, wo ich, während ich sitze, meine Füße irgendwie hinlegen kann, gleichzeitig aber auch, wenn ich dann pennen will auf der Rückfahrt, ja, wenn wir jetzt nicht irgendwo mega gewonnen haben und der ganze Bus auf tanzt, dann auch einfach, du wirst ja auch älter, einfach die Regenerationsphase nutzen will. Und dann habe ich mir so ein ausgemessen alles, so ein Brett baut, wo so, da waren nachher 8 Füße dran. Warum 8? 8, also es waren so klappbare Füße, dass ich es auch gut transportieren konnte. So ein Matratzentopper oben drauf. Den konnte ich dann quasi in meinen Fußraum stellen, wenn du sich so ein Bus setzt, der war dann so hoch und dann konntest du quasi deine Füße, jeder hatte 2 Sitze quasi, konntest dann super so rüber liegen, so Sitz liegen, sag ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt pennen wollte, dann habe ich die großen Füße einklappt, die kleinen Füße ausklappt und quasi dann im Gang runtergestellt. Wir haben schon meistens so ein Gangding. Und dann konnte ich, dann habe ich den Topper quasi oder die Matratze einmal quer und nee, dann bin ich quasi eben gelegen. Unten im Fußbereich von mir und von meinem links.
Aha.
Und er ist quasi oben drüber
jetzt,
gelegen.
Genau, okay. Jetzt die große Frage.
Warum bist du Schreiner?
Genau, das hört sich nämlich an wie eine Startup-Geschichte. Warum kam das Produkt nicht aus der Hand? Warum wird es dann doch gebucht?
Weil,
war deine Erfindung, war es zu unbequem?
Nee, es war mega bequem tatsächlich. Theoretisch darf das ja nicht haben. Also Anschnallpflicht und so weiter und so fort. Ja, tatsächlich habe ich mir da immer wieder Gedanken drum gemacht, wie man das im Bus immer anders machen könnte. Aber da fängt schon das Tüfteln an. Okay, wie kriegen wir hier einen Fernseher rein? Dann kriegen wir Steckdosen. Das war dann schon mal super. Dann, okay, Kaffeemaschine, wie kriegen wir eine gescheite? Da hast du ja dieses riesen Kaffeebehälter und das schmeckt ja auch mal okay, aber so, wenn du halt mal 10 Stunden fährst, dann so einen guten Kaffee und jetzt nicht nur alle 4-5 Stunden, wenn du mal irgendwo anhältst, wäre auch mal was. Also da wirst du dann schon relativ kreativ. Wie kommt es dann trotzdem zum Buch? Jetzt gucken wir mal, den Schwung schaffen. Also auf den Fahrten viel gelesen und habe halt immer gedacht, okay, die Geschichten von so Persönlichkeiten, das hat mir immer gefallen und mir, für mich, hab dann gedacht, okay, so ein eigenes Buch wäre schon auch mal irgendwie reizvoll, sowas zu machen. Mir hat aber immer so bin ich vielleicht bodenständiger Schwabe. Die Story, die Karriere ist ja gut, ja. Aber das hat mir irgendwie, ich kann noch kein Buch schreiben mit dem, was in Anführungszeichen bis jetzt erlebt habe.
Also quasi einfach so ein Buch, wo man sagt,
Rückblick. Martin, genau.
Und deshalb,
aber prinzipiell eigentlich muss man. Und dann kam aber die Verletzung. Und mit der Story, was du halt vorher erzählt hast, zweite Liga, unterschätzt, funktioniert, dann mega, ein Traum geht in Erfüllung, Weltmeisterschaft zu Hause zu spielen und dann die harte ja, Situation, dass du verletzt bist, was gleichzeitig aber auch eine mega Situation für mich war. Da ist dann der Gedanke, war für mich ganz gleich klar, okay, jetzt das ist es. Und dann habe ich im Krankenhaus direkt angefangen nach der OP.
Tatsächlich? Okay.
Konnte eine Nacht nicht schlafen wegen den Schmerzen, direkt danach, richtig. Und dann 4.38 Uhr steht, glaube ich, vorne auf der ersten Seite, habe ich angefangen. Laptop auf und habe für mich so gesagt, okay, ich fange einfach an. Egal, ob es nachher jemand liest oder nicht, ich zieh's durch. So war mein Hirschgedanke.
Okay. Und hast du es dann auch alleine durchgezogen oder irgendwann der Punkt zu sagen, jetzt brauche ich eine...
Ja, klar, du beschäftigst dich dann schon natürlich mit den Abläufen. Wie macht man sowas? Du fängst an und dann war schon klar, okay, wie geht das jetzt weiter? Verlag, ja, nein. Eine Lektorin habe ich dann relativ schnell gesagt, das brauchst. Habe aber trotzdem, ich sag mal, 85% selber geschrieben, aber halt dann immer so im Ping-Pong-System. Wir haben uns immer regelmäßig getroffen. Hab dann aber trotzdem mich entschieden, nicht in den Verlag zu gehen oder zu suchen, weil ich schon auch meine Eigenständigkeit behalten wollte. Das heißt, es waren ja dann Themen, okay, wenn ich dann mal in das Business reingehe und sag, ich habe Veranstaltungen, dann will ich das ja auch mitbewerben und verkaufen können. Kannst du beim Verlag auch machen, hast aber nur eine gewisse Stückzahl. Oder du musst dein eigenes Buch für einen gewissen Preis X wieder einkaufen. Na, ich dachte, okay, hä? Ich schreibe doch kein Buch und kaufe mir dann das wieder ein. Ja? Und dann habe ich so einen Mix Vertriebsweg gemacht, wo ich sage, okay, du bist gelistet, gibt's unterschiedliche Sachen im Handel und bei Amazon. Du hast aber trotzdem noch die Rechte auch bei dir. Mit einer Art Book on Demand, ja genau, durch eine ISBN und machst aber trotzdem im Eigenverlag sozusagen.
Also was, wenn man das Buch mal, also auf jeden Fall absolute Empfehlung, das zu lesen. Was mir so ein bisschen auffällig oder wo ich einfach nachfragen wollte, ich habe da drei Dinge rausgezogen. Fokus auf die Dinge, die man selbst beeinflussen kann.
Mhm.
Teamgeist ist oft wichtiger als individuelle Leistung und mentale Stärke entscheidet häufig über den Umgang mit Krisen. Pick dir mal eins von den drei raus und erklär mal deine Sichtweise. Sind so Kernaussagen.
Also ich würde es mal die erste und das zweite so ein bisschen, also nicht zusammenfassen, dass es das gleiche ist, sondern aber die haben eine gewisse Verbindung. Mentale Stärke in Bezug auf Krisen. Also wenn du jetzt auch die heutige Zeit nimmst, ja, wir leben in einer Welt, wo echt brutal viel passiert ist, schneller passiert, von heute auf morgen dreht sich die Welt. Also es ist so rasant einfach, wenn man das mit früher auch vielleicht vergleicht. Und die Klarheit in solchen Phasen zu behalten, das ist heute, glaube ich, ein sehr hohes Gut, wenn du das schaffst. Und deswegen die mentale Stärke, Kapazität, wie du es auch nachher nennen magst, da zu behalten, das ist nicht einfach, definitiv. Egal, wo du bist, bist du Unternehmer und hast einen riesen Chef mit x 100.000, was auch immer, Mitarbeiter, bist du jemand kleines, hast du auch deine Themen? Bist du angestellt? Hast du deine Themen? Weil das kommt immer bei dir selber an. Also egal auf welcher Ebene, es kommt immer irgendwo bei dir selber an. Und da, und das ist jetzt die Verbindung eben zum ersten Punkt, die Klarheit zu behalten und den Fokus auf was ist jetzt wirklich der nächst wichtige Schritt, das schaffen, also das ist schwierig. Und da fehlt vielen so ein bisschen die Orientierung, aber auch vielleicht so die Herangehensweise, wie mache ich das? Und das hat mich halt sehr stark den Sport lernen lassen, unter Druck zu funktionieren, Klarheit zu behalten, du hast vorher gesagt, die Strippen zu ziehen, zu wissen, wer was kann, 10 Sekunden vor Schluss Verantwortung zu übernehmen oder auch dann die eigene Leistung abzurufen. Und das ist so das, was, glaube ich, da dahinter steckt, jetzt in den zwei Kernaussagen und nicht 5 Bälle auf einmal jonglieren wollen, sondern halt jetzt das.
War der Wechsel eigentlich, also sagen wir mal so, es definiert sich ja relativ viele Menschen über ihren Beruf, über ihren Job, über ihr Unternehmen. War es damals brutal schwierig, also der Tag, wo man dann sagt, so, ich bin jetzt kein Handballprofi mehr, weil ich finde, es war schon eine Zeit, Handball war präsent auch in der Öffentlich-Rechtlichen, also
ja.
Ich habe immer zu meinem Fernseher angeschaut, also war ich wirklich präsent. Wie ist es dann, wenn man so aus diesem, schon ein bisschen auch Rampenlicht, darf man wirklich durchaus sagen, so, und jetzt bin ich halt jetzt mal der Selbstständige Martin Strobel und muss mich erst wieder finden.
War schwierig und ist immer noch ein Prozess.
Okay.
Ja, also so richtig kapiert, also hart gesagt kapiert, habe ich das Sommer 2023, irgendwie sowas. Also fast 3,5 Jahre später. Also, wo dann, dadurch, dass die Zeit, Corona quasi die Saison vorbei, zu Ende gebracht hat, gab es auch keine Möglichkeit, irgendwie mal so ein Abschiedsspiel oder irgend sowas zu machen. Mhm. Na, das heißt, okay, wir gucken das nächste Jahr. Ging dann wieder nicht, und gucken das nächste Jahr. Ging wieder nicht, und dann war quasi der Zeitpunkt da, okay, jetzt sieht's eigentlich ganz gut aus, und haben uns entschieden, okay, 2023 im Januar, dann machen wir ein Benefits-Spiel, das ist dann, läuft unter dem Benefits-Label, was dann auch für mich super war, also was ich auch unbedingt wollte, dass es einen sozialen Zweck erfüllt und aber gleichzeitig natürlich irgendwo auch so einen Abschied darstellen sollte. Und das Spiel und der Abend, der hat mich brutal bewegt. Also ich habe danach 2 Wochen so viel drüber nachgedacht, aus dem Alltagsgeschäft rausgezogen, musste ja auch mittags dann mal, weil da so viel Emotionen, Wertschätzung, was da alles dazu kam. Und das hat sich dann so ein bisschen gelegt und irgendwann im Sommer in dem Jahr kam dann, ich weiß nicht, ob wir im Urlaub waren, ich saß auf jeden Fall draußen, so wie so ein inneres Gefühl, ey, jetzt, das war's. So, ja. Und trotzdem bin ich jetzt immer noch manchmal, du kannst das ja nie so richtig ablegen, ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin noch Sportler oder ich bin noch Handballer, aber du wirst immer irgendwie ein Teil davon sein. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist halt unglaublich schwierig, wieder etwas zu finden, wo du die gleiche Liebe, die gleiche Leidenschaft, das gleiche Herzblut entwickelst, aber auch spürst, wie das, was du fast dein ganzes Leben lang gemacht hast.
Und das ist dann ein bisschen schade im Handball, dass einfach diese Stellenwertung setzt natürlich mit unserem Thema Fußball vergleichet. Das ist natürlich, ich glaube, dennoch so als Handballprofi, das schlägt man dann schon so ein bisschen aus. Also es gibt ein paar, glaube ich, auch deine frühere Profikollege, die jetzt, sagen wir mal, medial noch mehr oder weniger präsent sind. Ja. Das ist mehr, vielleicht ist es ein bisschen weniger. Aber sonst für viele ist einfach, wenn Karriere vorbei ist, dann geht man meistens, wie du deswegen, normale Verhältnisse, dann gründet selber sein Unternehmen wie du oder man geht ohne Job nach oder eine Beteiligung. Jetzt anders haben wir im Fußball, da gibt es doch meistens, trägt der Sport einen nur weiter, sei es auf Trainerseite, irgendwelche Managementposten oder Richtung Fernseher. Das ist ja bei euch im Handball schon relativ ausgedehnt, obwohl der Hype jetzt wirklich beim Handball da ist und viel, viel besser schon. Es erfährt wirklich nur Nutzer auch im Fernsehen zu werden. Also Handball kommt ja echt an.
Und ja.
Die Fans sind da, also ist ja viel mehr wie vor 10, 15 Jahren. Oder
10. Trotzdem ist halt die Basis nicht so breit, dass du so sagst, klar, viele fragen auch über Trainer, warum nie Trainer oder ins Management. Es gibt halt auch nur begrenzte Stellen, ja. Und auch hauptsächlich halt in Deutschland, wenn du jetzt schon ins Ausland guckst oder in die zweite Liga guckst, da sind die Strukturen nicht so, dass da jetzt 10 Leute auf der Geschäftsstelle arbeiten, weißt du? Oder es gibt halt 18 Trainerstellen.
Das ist so. Und du hast ja dann immer wieder das Risiko, ja, meine, du bist ja dann irgendwo dann irgendwann auch Familienvater geworden und hast, hast dich hier niedergelassen in der Region. Und dann wäre ja auch wieder der Punkt, ja, keine Ahnung, Kiel sagt so, der Martin Schwobel war jetzt als Trainer, ja, dann ist halt darauf.
Ja, manche machen das. Das ist klar, aber ich wollte bewusst halt auch mal genau den Cut haben, dass ich sage, es gibt so viele andere Sachen im Leben, auch zu sagen, weißt, in den Jahren, wo du viel Nationalmannschaft und international spielst, da hatte ich vielleicht 1,5 Wochen mal Urlaub im Jahr. Und dann einfach mal zu sagen, hey, es ist Wochenende, ist auch mal cool. Und gerade wenn du dann Kids hast und sagst, hey, das ist eigentlich die entscheidende Phase auch für dich im Leben, weil du genau weißt, und das merke ich jetzt gerade, ja, das kriegst du schon vor Augen geführt, weil mein Großer, der ist 11 im März und ich habe vor einem Jahr so eine Statistik, die ist eigentlich auch recht bekannt, aber vielleicht kennen sie ja auch nicht viele, deswegen gibt es so einen schönen Graph, der sagt, okay, wie viel Zeit verbringst du mit welchem Anteil an Menschen so in deinem Umfeld? Ja, also Eltern, also deine eigenen Eltern, Geschwister und dann halt auch Partner und deine eigenen Kinder. Und da geht's halt so ab 11, 12 geht dieser Graph ziemlich dann auseinander, ja. Und wenn ich, vor kurzem bin ich auch heimkomme oder war ein bisschen früher daheim, ich dachte, hey cool, jetzt bin ich heute, kam ich früher heim als erwartet oder gedacht, die Kids sind ja daheim. Jo, der eine hat dann gesagt, also ich bin mit dem Kumpel. Der andere hat sich dann auch noch überlegt, was er macht und dann bist du da. So, und deswegen war mir das halt wichtig, dann auch in der Zeit zu sagen, ja, ich probier was aus, ich will andere Sachen kennenlernen, ja, auch einfach neu, so Horizont erweitern, was Unternehmensthemen angeht. Und dann auch sehr unabhängig agieren.
Ja, das ist cool. Und gibt es jetzt in der Zeit, seit du Unternehmer bist, gibt es irgendwas, wo du da gelernt hast, was du als Sportler nie gewusst hast? Oder jetzt mal so in Bezug so zu beiden nimmst?
Nee, gewusst,
was dir nie bewusst war.
Was mir nie bewusst war, dass es schon sehr, zum Teil sehr distanziert zugeht. Also das erlebst du natürlich als Sportler ganz anders, aber wenn du halt mal so eine Abteilung vor dir sitzen hast und geht um einen Workshop und du merkst, boah, okay, lieb. Also das ist jetzt anders wie eine Mannschaft, ja. Also ich bin halt da, weil ich da bin und schaffe auch mit denen zusammen, weil es halt, ja, dazugehört, aber das war schon, kannte ich so nicht. Andererseits natürlich genau der Ansatz, den ich irgendwo verfolgt habe, weil ich sage, okay, wie schafft ihr es mehr hier zu sein, aber zusammenzugehören, aber ja, das war so ein Punkt, würde ich mal sagen.
Wir sind statt circa 10 Minuten, also wir sind immer so weit weg vom Ende und du weißt schon, zum Schluss kommt auf jeden Fall noch ein Quiz. Ihr zwei müsst euch nicht duellieren.
Oh, das machen wir. Ich habe aber nur eine Runde davor,
ja.
Weil auch ich habe für den Martin so als kleiner
Zwischensport
ja.
Eine Entweder-Oder-Runde dabei und ich fange jetzt einfach mal an. Handball oder Golf?
Handball.
Maultasche oder Proteinshake?
Proteinshake.
Tatsächlich, okay.
Ja.
Trainer oder Spieler?
Spieler.
Olympia oder Europameisterschaft?
Olympia.
1 Million Euro oder nochmal Rio erleben?
Rio.
WhatsApp oder telefonieren?
Telefon.
Netflix oder Bundesliga gucken?
Bundesliga Handball.
Gut.
Dann Bundesliga
Handball. Und am Schluss lieber verlieren und selbst gut spielen oder gewinnen und grottenschlecht sein?
Gewinnen im Team und grottenschlecht sein.
Aber also Olympia, das merkt man. Das ist schon.
Macht viel mit dem Herz.
Ja.
Erklär das mal noch kurz.
Kann man gar nicht so richtig.
Unbezahlbar, kann man bei der Frage kann man sagen, unbezahlbar.
Ja.
Weil das ist ja so beantwortet.
Ja, absolut.
Also das ist was, wo du ganz schwer auch in Worte so richtig fassen kannst, aber dieser Spirit, der da in diesem Dorf herrscht, das ist so schon krass. Und für uns war das halt schon auch ganz nochmal eine Extrem, weil niemand aus der Mannschaft war von uns jemals bei Olympia. Weißt? Und es war für alle neu. Das heißt, alle wollten eh immer dahin. Und dann hast du auch so diese Spannung quasi, okay, jetzt geht's in Flieger, geil. Und dann jetzt geht's rüber. Und was passiert da? Dann alle gleich anzogen und alle deutschen Athleten gleich anzogen. Du fliegst ja dann mit allen anderen deutschen Athleten darüber. Und wie läuft was ab? Dann olympisches Dorf, deutsches Haus. Und dann triffst du auf 10.000 andere Athleten weltweit. Und ich sag mal, das ist das, was ich dann immer ganz gerne erzähle. Du kommst mit Leuten zusammen, die wissen genau, ich habe hier in meiner Disziplin keine Chance. Keine Chance. Ja, jemand von der, also und das finde ich jetzt gar nicht despektierlich von irgendwelchen Inseln oder was auch immer, der halt einfach keine Chance hat, aber der rennt seine Runden, der bereitet sich vor, der macht und das ist genau dieser Spirit, der da lebt und das finde ich einfach geil. Und mit den Leuten bist du da vor Ort, du trainierst, und siehst natürlich auch coole Namen, ja, und zwar Djokovic zum Beispiel damals, der hat dann mitten im Dorf Tennis gespielt mit Boris Becker oder trainiert, da gucken natürlich alle zu. Nadal war da, Usain Bolt. Also das hat dann einfach so einen besonderen Flair, ja, und das macht's eigentlich aus, das macht's schon aus, weil du's, und es ist schon einfach gehalten, ja, also diese Unterkünfte sind recht einfach, zum Teil zu einfach vielleicht, aber gut, das ist halt so das, was es auch ausmacht und du musst dich brutal anpassen an diesen Rhythmus, der da herrscht, weil du hast ja, wir haben immer um 10 Uhr morgens gespielt, das ist komplett anders, wie es halt hier war, ja, und das war schon beeindruckend, doch.
Und noch ganz kurz anzureisen, die nächste Olympische Spiele sind in Los Angeles.
Richtig, zu 28.
Da gibt's ja auch gerade ein Projekt, wo du am Start bist und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's auf Instagram immer noch ein bisschen gesehen, aber ich habe mich nicht damit befasst bisher, was genau ist. warum kommt auf einmal in Amerika Handball raus und warum spielt vor allem so viel Profis
damit. Also, kurz, um es kurz zu machen, letztes Jahr im September ruft mich ein ehemaliger Bundesliga-Trainer und aktueller Bundesliga-Trainer an, Frank Carstens. Der war damals kein Bundesliga-Trainer. Hatte ich davor kurz gelesen, dass er jetzt nach Amerika geht, zu diesem besagten Los Angeles Handball Club. Da habe ich gesagt, hey, Glückwunsch, zum, dass du da hingehst. Und habe mich so ein bisschen interessiert und sagte, ja, danke, ich brauche noch einen Mittelmann. Dann sage ich, Frank, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren da raus und ich habe einmal, zweimal im Jahr spiele ich irgendwelche Charity-Spiele, ja. Nee, das ist alles relativ niedriges Niveau und so weiter. Das kriegst hin und du brauchst nicht alle ganze Spiele spielen und so weiter. Nee, sagt er, ich überleg's mir und gesagt, ja, der das da initiiert, das ist so ein Verrückter und also positiv verrückt. Der will die Sportart pushen, guck ihn dir mal an, das ist so wie so eine Art Influencer, hatte damals zu meinen, er kennt sich in dem Bereich nicht aus. Ja, okay, guck ihn mir mal an. Und dann war das oder ist der Präsident sozusagen, der den Club damals übernommen hat, Louis Hose heißt er, der hat einer der größten, wenn wir jetzt hier im Podcast sind, einer der größten Podcasts in Amerika, wenn nicht sogar weltweit, mit der School of Greatness. Ja, kann jeder mal nachgucken. Das ist wirklich die Top 1% der Welt, würde ich jetzt mal sagen, aus allen Bereichen. Sport, Kobe Bryant, Politiker, Wirtschaftsleute, Autoren, also Experten, Broker. Also wirklich. Und da ich dachte,
ähnlich wie bei uns. Also.
Ja. Aber der hat mal so angefangen. Und darauf kommt es ja an. Und ich sagte, okay, krass. Was bewegt so jemand, das zu initiieren? Ja, der hat früher NFL mal, also war ein Sprung in die NFL, hat sich dann ganz schwer das Handgelenk gebrochen, ist dann mehr so in das Beratung, war ein bisschen beim LinkedIn, hat dann ein Podcast-Thema, weil er auch so eine Krise im Leben hatte. Was heißt Greatness? Und so ist das alles entstanden, hat den Handball irgendwo mal entdeckt und fand den cool, hat selber angefangen zu spielen. Der Podcast ist natürlich gewachsen, dadurch auch seine Möglichkeiten und seine Reichweiten. Dann hat er die Möglichkeit bekommen, den Club zu übernehmen und hat natürlich für sich seinen Traum, selber Olympia zu spielen, 2028. Und dazu baut er sich jetzt quasi, will er die Sportart größer machen, damit die Rahmenbedingungen besser passen und sie halt auch wettbewerbsfähig sind. Und die Storyline hat mir natürlich dann schon dazu gebracht zu sagen, ey, bei so einem Projekt dabei zu sein, schon cool, solche Persönlichkeiten kennenzulernen. Bin immer im Austausch recht häufig mit ihm. Die Spieler dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, da sind noch andere Spieler noch, kommen da in Frage, einfach auch hier nochmal zu connecten und nochmal deinen Sport, den du gemacht hast, mal auf einem anderen Kontinent mal zu spielen. Ja, also klar habe ich das auch schon gemacht als Spieler, aber weißt, für jemand anderes nochmal auf einem Kontinent, wo echt noch nichts da ist. Und das war einfach der Reiz da. Und das war eine mega coole Erfahrung, wo ich auch nochmal viel, viel gelernt habe. Und im Leben geht's ja oft, wir sitzen ja hier und erzählen Geschichten von euch, von der C-Jugend, von dir, wie du nur mal eine Runde gedreht hast im Ding, natürlich von mir. Und für mich war das dann klar, okay, das ist eine neue Story, wo du nachher auch wieder Sachen für dich lernen kannst, weitergeben kannst, erzählen kannst. Und ja, da waren dann zwei Turniere und im Februar war ich noch in Los Angeles quasi. Jetzt geht es gerade darum, was so im Sommer vielleicht noch passiert, aber ja, aktuell ist gerade ein bisschen ruhiger geworden.
Ja, okay, dann verstehe ich das jetzt auch, wenn die noch ein gutes Tor brauchen eigentlich.
Ja, also die Liga, die dort ist quasi Wochenendturnier dreimal mit Freitag, Samstag, Sonntag. Und da wird dann der US-Meister ausgespielt, was wir dann nachher geworden sind. Also das fällt in der Vita übrigens noch. US-Meister.
Das ist relativ neu, ja.
Das ist neu, genau, vielleicht noch nicht so bekannt. Und ja, also wie gesagt, das ist wirklich sehr, die machen das zum Spaß. Da sind Studenten, aber die treffen sich, finden es cool, ein Wochenende zusammen und gleichzeitig zeigt es aber auch, was für Potenzial da ist, weil rein von den physischen Voraussetzungen und von der Begeisterungsfähigkeit des Landes könnte es schon was sein, aber natürlich ist es auch brutal schwer, aber...
Ja, und da Teil davon zu sein, ist bestimmt spannend.
Ja, und wer weiß, was im Leben immer gut ist.
Ja, und wie du sagst, genau, das ist der Punkt. Einfach mal machen, probiere und dann nimmt man immer das für sich mit, was für dich das Richtige ist.
Genau, ja, und ich habe, wie gesagt, extrem viel gespielt habe ich da nicht, weil ich halt auch mit meinem Knie immer ein bisschen aufpassen muss und da keine Risiken eingehe. Und das war auch mehr dann eher Richtung spielender Co-Trainer gedacht, einfach auch ein paar Sachen anzuleiten und so. Und das hat ganz gut gematcht.
Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Sportthema, unserem kleinen Wettkampf hier.
Ah, Quiz.
Quiz-Wettkampf.
Ja. Jetzt nochmal Martin sage, ich weiß nie,
Was kommt? Dann
wir nicht. Also ich kenne das gesagt. Weil selber nicht, was kommt, diese Chance.
Bisher so? Habe ich mich fast immer blamiert.
Bisher hat er sich immer blamiert. Jetzt hat er die Chance, als gegen ehemalige Profisportler, Philipp als Amateur, Mittelmaß, Hobby-Sportler, nur vielleicht die Quizgegebe zu gewinnen.
Okay, bin ich gespannt.
Ich gehe davon aus, Martin, dass du jede Frage locker, also ich denke, ganz Deutschland geht davon aus, dass der Profisportler sich auch über sein Tellerrand ein bisschen auskennt, andere Sportarten kennt und er schnauft schon. Ja, ich sage euch einfach, ich stelle euch Sportarten vor.
Okay.
Und ihr sagt mir dann, gibt es die Sportler oder gibt es sie nicht?
Okay.
Das ist
also das ist alle, also das so sind alle Fragen aufgebaut, oder?
Genau. Okay. Müssen wir nur sagen, gibt es es oder gibt es es nicht? So einfach ist das
Spiel.
Naja. Das erste, Schachbuchsen.
Schach.
Schachbuchsen, kurze Erklärung. Das läuft so, man spielt, also man sitzt im Ring praktisch, man spielt mehrere Runden Schach und zwischendrin boxt man mit dem Gegner. Gibt es diese Sportler oder gibt es diese Sportler?
Ja, jetzt muss ich noch mal fragen, ist es einfach auf die Welt bezogen oder auf Deutschland?
Auf die Welt. Natürlich.
Weil das verändert viel.
Ich sag nein.
Es gibt so ein paar Länder, wo es echt zum Träumen wird, aber ich bin auch bei nein.
Nee, legen wir beide falsch. Also geht's wirklich, gibt es sogar Weltmeisterschaften.
Echt?
Kann man googeln, ja. Also die sitzen dann wirklich im Ring, sie spielen Schach gegeneinander. Zwischendrin gibt es dann immer wieder einmal auf der
Okay. Also, wieder schlauer geworden heute.
Okay.
Nächste Sportart. Extreme Ironing. Also, letztendlich extremes Bügeln. Leute bügeln gleich noch an extremen Orten. Entweder beim Fallschirmspringen auf dem Berg, auf dem Bau, unter Wasser. Gibt's oder gibt's nicht? Philipp.
Ich sag nein.
Warte.
Philipp auch nochmal bei nein.
Leider beide leider falsch.
Das
gibt es in England. Ja, das war echt komplett absurd, aber es kann man. Also ich war schon, wie gesagt, auch während Fallschirmspringen springen sie raus, haben das Bügelbrett dabei und das Acer und bügeln. Also gibt es Sportart Nummer 3, der Sauna springt. Erklärung, mehrere Teilnehmer sitzen in einer heißen Sauna und müssen danach direkt einen Hindernisparcours absolvieren. Gibt's oder gibt's nicht?
Das würde ich jetzt mal. Als ja, also könnte ich mir jetzt vorstellen.
Das könnte ich mir schon auch vorstellen, aber
taktisch wäre es taktisch wäre nein. Ich sag ja.
Und wer im Kreislauf? Oh, was? Ich sag, es gibt.
Ich sag auch ja.
Nee, geht's nicht.
Okay.
Das holt mir von mir. Wieso hast du jetzt 0-0?
Wie viele Frage hast
du? Das war's.
Das gab mir eine Frage. Andere Orte, okay. Ganz einfach. Hockey spielen auf dem Boden eines Schwimmbeckens mit Torwartbrille flossen. Gibt's oder gibt's nicht? Andere Orte, Hockey.
Das stelle ich mir ganz schwierig vor.
Das stelle mir auch schwierig vor.
Da muss ich einen Mordschuss haben.
Ja, das ist schon brutal anstrengend, oder?
Wie bleibst du unten? Brauchst du bleibst du? Ah, Mann, hey.
Nee, ich sag nein.
Warte, sagt, gibt's nicht. Andere Orte, okay. Philipp?
Ich sag, das gibt's, weil sowas, auf sowas kommst du nicht.
Philipp führt 1-0. Es gibt, es nennt sich auch Octopus.
Octopus.
Ist so nicht. Können wir da auch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, einfach mal googeln. Es gibt echt geile Bilder von den Projekten. So, dann, Kettlebell oder Kettlebell Ballett. Also, diese, wie heißt diese?
Kettlebell.
Kettlebell, danke. Hatte ich glaube noch keine in der Hand. Athleten führen eine klassische Ballettchoreografie auf, allerdings mit schweren Kettlebells in beiden Händen. Werte Börden hat Eleganz und Kraft. Gibt sie Sportart Kettlebell Ballett oder gibt es sie nicht?
Ich sag ja.
Ich sag nein.
Nein, ist richtig. Vielleicht für das 2-0. Das ist ich habe mir gedacht, so 2-0. Letzte,
die letzte, okay. Habe ich nochmal Endchance.
Die letzte gibt 3 Punkte. Die letzte gibt 3 Punkte. Konzentration bei Weiner. Gibt es die Sportart Alpine Bowling? Auf der Skipiste wird ein riesiger Ball talwärts gerollt und Spieler müssen versuchen, überdimensionale Kegel aus Holz zu treffen. Alpine Bowling. Das
gibt's nur noch, finde ich.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also von oben runter oder was?
Ja. Also Philipp sagt, ja, es gibt's. Martin, möchtest du noch eine Länge?
Was ist denn für ein Ball? Das war ein riesiger Ball. Okay, dann würde ich sagen, gibt's das nicht.
Philipp, das ist jetzt ganz klar ausgegangen, das gibt's nicht. Martin, wollte ich zum Schluss leider auch hier mit diesem Drecksack. Aber Philipp, die geben Ex-Handball wo sie direkt jetzt einfach nur einen Stock ist.
Es hat wie immer geschmeckt, aber
ja.
In echt zu.
Gut, wir sind am Ende unserer letzten vom Sommerpause-Folge. Es ist ja langsam brutal heiß.
Ja, das ist richtig.
Mein Durchlister, Martin, erstmal vielen Dank für deinen Besuch bei uns, dass du diesen Spaß hier bei uns mitgemacht hast. Wie immer gibt es ja bei uns, wir quatschen alle Themen durch. Es war schön jetzt mal von den Handballprofi, Ex-Handballprofi, vom Unternehmer, heute mal so viel zu erfahren. Und es war unsere Freude.
Absolut. Vielen Dank, Martin. Wir haben eine neue Kategorie noch zum Schluss. Ich als Info.
Also
die haben wir nicht schon angefangen. Oder nicht? Und zwar, ich habe ein bisschen gemerkt, dass der Micha manchmal ein bisschen verloren ist, wenn er so in Diskussionen mit anderen Leuten sich befindet. Und dass er nicht zu plump den Leuten gegenübertritt, habe ich eben ein paar hochintelligente Beleidigungen.
Okay.
Ich bin wieder zweiwöchentlich an die Hand gehabt. Und zum Schluss enden wir mittlerweile jetzt immer mit einer offenen Frage, die sich die Zuschauer dann überlegen können. In dem Fall verabschieden wir uns schon mal. Und zwar, Michael, für dich jetzt, wenn mal jemand blöd kommt, dann sagst du ihm bitte, wenn mal jemand richtig dumm kommt, dann sagst du ihm, es war mir eine Lehre, dich kennenzulernen.
Das ist aber vielleicht schon zum einen oder anderen sagen können.
Ja. Und ganz zum Schluss ist die Frage für die Zuschauer für danach der Sommerfolge. Und damit verabschieden wir uns. Martin, vielen Dank nochmal.
Ich danke.
Wenn ich selbst Gespräche führe, rede ich dann oder höre ich zu?
Das ist aber wirklich. Ciao zusammen.
Wenn ihr noch mehr vom Philipp und Micha wollt, dann guckt doch mal auf www.bissle.me vorbei. Und für die nächste Geschichte und ein bisschen Blödsinn hinter der Kulisse folgt Bissle mehr auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ade.